Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother im Studio. Schönen guten Morgen. Bis zuletzt hatten viele gehofft, dass Polen und Ungarn noch einlenken, dass sie die wichtigen Verhandlungen zum EU-Haushalt nicht blockieren. Genau das ist aber gestern passiert. Wie diese Entscheidung in Ungarn aufgenommen wird und was das jetzt für die wichtigen EU-Haushaltsverhandlungen bedeutet, darüber spreche ich gleich mit unseren Korrespondenten. Wir schauen auch nach Armenien, denn das Land steckt in einer tiefen politischen Krise nach dem Abkommen mit Aserbaidschan, das den Krieg in Bergkarabach vorerst beendet hat. Verhandlungen über den mehrjährigen EU-Haushalt sind immer schwierig. Es geht um hohe Milliardenbeträge und alle Mitgliedsländer wollen ihre Interessen durchsetzen. Das ist auch bei den aktuellen Budgetgesprächen nicht anders. Dennoch wird die Zeit langsam knapp. Der Haushalt, der für die nächsten 7 Jahre gelten soll, steht noch nicht. Und auch das damit verbundene Corona-Hilfspaket kann nicht auf die Spur gesetzt werden. Insgesamt geht es um etwa 1,8 Billionen Euro. Dass es nicht weitergeht, liegt vor allem an Ungarn und Polen. Beide Staaten haben gestern ein Veto eingelegt und blockieren das gesamte Finanzpaket. Der Grund? Mit dem Paket ist ein Mechanismus verknüpft, der die Auszahlung von EU-Geld an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien binden soll. Polen und Ungarn lehnen das ab. Clemens Fehrenkotte, Sie sind unser Korrespondent für Ungarn. Wie ist die Lage heute Morgen dort? Ist man in Budapest zufrieden?
Man ist auf jeden Fall zufrieden damit, dass man sich durchgesetzt hat zumindest. Die Regierungsvertreter, angefangen unter anderem von Zoltán Kovács, dem Staatssekretär für internationale Beziehungen oder engen Vertrauten von Viktor Orbán, der sagte ganz wörtlich auch, der Vorschlag, den also die deutsche Ratspräsidentschaft unterbreitet hätte, sei eine, Zitat, politische Erpressung. Dazu wolle man sich nicht hergeben. Dieser Kompromiss, der vorgelegt worden sei, sei mit Sicherheit nicht geeignet, dass man, und jetzt kommen wir auf die eigentlichen Themen zu sprechen, objektiv über Rechtsstaatlichkeitsleistungen sprechen könne. Und nachgelegt wird natürlich auch von anderen Regierungsvertretern, die ganz deutlich sagen, das verstoße gegen den EU-Grundvertrag, man könne sie nicht vorgehen. Richtig ist allerdings auch, es gibt eine ganze Menge Stimmen auch der ungarischen Opposition, auch europäische Abgeordnete im EU-Parlament sind, wie etwa von der ehemaligen Bürgerrechtsbewegung Momentum, Anna Donat, die sagte, dieses Veto von Viktor Orbán sei ein Schuldgeständnis von ihm, denn er wolle lieber Gelder absagen, die für Ungarn, so sagte sie wörtlich, wahnsinnig wichtig wäre, als irgendwelche Rechtsstaatsmechanismen zu befestigen.
Wenn wir jetzt nochmal im Detail auf die Begründung der Regierung schauen, geht es ihr denn nur um den Rechtsstaatsmechanismus oder stecken da noch andere Sachen dahinter?
Wenn man die EU-Politik gegenüber Brüssel von Viktor Orbán sich anschaut, dann ist das sicherlich keine Überraschung, die es kommt. Denn man erinnert sich nur an die Zeiten, als noch der EU-Kommissionspräsident Juncker hieß und Viktor Orbán das ihn nahezu zu seinem, in Anführungsstrichen, Lieblingsfeind machte. Es wurde jeweils gegen Orbán und gegen Brüssel und gegen Juncker mächtig vorgegangen, auch publizistisch, politisch. Das ist nur ein Teil einer letztendlich politischen Strategie von Viktor Orbán, der sich innenpolitisch ganz klar positioniert hat als der Verteidiger der ungarischen Unabhängigkeit, der nationalen Interessen, der sich nichts reinreden lassen will. Und er bezieht sich, das tut Polen auch, er bezieht sich vor allen Dingen auf den EU-Gipfel vom Juli dieses Jahres. Dort sei das zwar vereinbart worden, aber man habe auch darüber sprechen wollen, dass man die Details festlegen wolle und auch die Definitionen. Darauf berufen sie sich gegenwärtig.
Es geht ja um Milliarden von Euro aus dem Haushalt und dem Wiederaufbaupaket, die jetzt erstmal nicht fließen können. In Polen unterstützt eine Mehrheit der Bevölkerung das Vorgehen der dortigen Regierung, heißt es zumindest in Umfragen. Wie sieht das denn in Ungarn aus?
Also man muss es zweigeteilt beantworten. Zum einen ist es so, dass die Bevölkerung in den größeren Städten mehrheitlich mit dieser Art von Vorgehensweise nicht einverstanden ist. Es gibt insgesamt in Ungarn eine breite Zustimmung zur Mitgliedschaft Ungarns in der Europäischen Union. Bezogen auf die Maßnahmen, die Viktor Orbán jetzt anwendet, ist es so, dass auf der weiten Teilen der Landbevölkerung eine Zustimmung da ist, unter anderem auch deswegen, weil, das hat man eine ganze Zeit natürlich auch im Land gesehen, mit den EU-Geldern sehr viel angeschoben worden ist, sehr viel auch an Infrastrukturmaßnahmen, an Industrieansiedlung, das kommt denen zugute.
Jetzt war es ja nicht nur Ungarn allein, sondern eben auch Polen, was blockiert hat. Wie wichtig und belastbar ist denn dieses Gespann?
Also zentral ist sicherlich, dass man in der Frage mit Polen ganz engen Schulterschluss hat. Man könnte fast auch mal sagen, es gibt eine Art gegenseitigen Rückversicherungsvertrag in dem Maße, dass man also nun gemeinsam in dieser Frage vorgeht. In anderen politischen, außenpolitischen Fragen ist dieser Schulterschluss nicht so belastbar, bezogen unter anderem auf das Verhältnis zu Russland. Das wird in beiden Ländern unterschiedlich gesehen, bezogen auch auf das Verhältnis zu Weißrussland und auch zu der Ukraine. Dort fährt Viktor Orban einen deutlich russlandfreundlicheren Kurs.
Informationen waren das von unserem Ungarn-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Besten Dank. Zwei gegen 25. Das ist der Stand, wenn man auf die EU-Haushaltsgespräche in Brüssel schaut. Eine Mehrheit der EU-Länder würde die Beratungen wohl gerne fortsetzen, aber Ungarn und Polen blockieren seit gestern, weil sie den damit verbundenen Rechtsstaatsmechanismus ablehnen. In den kommenden Tagen dürfte deswegen intensiv verhandelt werden. Die deutsche Ratspräsidentschaft ist gefragt und sicherlich auch die EU-Staats- und Regierungschefs, die sich am Donnerstag zusammenschalten. Schließlich geht es um Milliarden an EU-Mitteln und um Milliarden an Corona-Hilfsgeldern. Wie mögliche Wege aussehen, um aus dieser verfahrenen politischen Lage herauszukommen, darüber spreche ich jetzt mit Peter Kapern, unserem Korrespondenten in Brüssel. Herr Kapern, ist es denn denkbar, dass der Rechtsstaatsmechanismus noch so abgeändert wird, dass Ungarn und Polen doch noch zustimmen können?
Also das halte ich eigentlich für ausgeschlossen, denn wer immer das versuchen würde, wäre gleich von zwei Seiten eingemauert, denn es gibt ja zum einen eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, die ihre Zustimmung zum Wiederaufbaufonds von Anfang an abhängig gemacht haben davon, dass die Auszahlung der Gelder an strenge Auflagen gebunden ist, an ökonomische Auflagen, aber auch an eben diese Rechtsstaatsauflagen. Das waren vor allem die sogenannten Frugal Four, die Niederlande, Dänemark, Schweden, Österreich. Dazu kam dann auch noch Finnland. Und aus den Niederlanden heißt es bereits jetzt, ein Nachgeben ist bei uns undenkbar, weil dann unser nationales Parlament diesem gesamten Finanzpaket nicht mehr zustimmen würde, denn das holländische Parlament muss so wie alle anderen nationalen Parlamente einer bestimmten Klausel zumindest dieses Finanzpakets noch zustimmen, nämlich der Anhebung der Eigenmittelobergrenze, die ja Polen und Ungarn gestern blockiert haben. So, und auf der anderen Seite steht dann auch noch das Europaparlament, das ja massiv gekämpft hat, dass es nicht nur diesen Rechtsstaatsmechanismus so gibt, wie ihn die deutsche Ratspräsidentschaft ursprünglich vorgesehen hatte, nämlich ganz eng zugeschnitten, ausschließlich auf eine Gefährdung der EU-Finanzen durch mangelnde Rechtsstaatlichkeit. Im Parlament hat man es also geschafft, durch harte Verhandlungen diese Geschichte gewissermaßen aufzubohren, ihr eine größere Tragweite zu geben. Und die Europaparlamentarier, mit denen ich spreche, die sagen, die Entscheidung der polnischen und der ungarischen Regierung, dieses Finanzpaket zu blockieren, ist derartig klar gegen die eigenen Interessen, gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung gerichtet, dass dies nichts anderes ist als der Beweis dafür, dass die Regierungen nur freie Hand haben wollen, um ihren Rechtsstaat weiter demontieren zu können, unbehelligt von Brüssel. Und das sei eben der Beweis dafür, dass das Europaparlament hart bleiben müsse. Es gibt bereits die Ankündigung des Fraktionsvorsitzenden der Renew-Fraktion, also der Liberalen, der Cem Ciolos, der hat gesagt, ich stehe für Nachverhandlungen nicht zur Verfügung. Und damit wäre auch die Mehrheit im Europaparlament für eine Änderung dieses Rechtsstaatsmechanismus nicht vorhanden.
Eine verfahrene Situation. Also wenn wir jetzt nach vorne schauen und der mehrjährige Finanzrahmen, also der EU-Haushalt, blockiert bliebe, was würde das im kommenden Jahr bedeuten?
Dass die EU nur einen Nothaushalt fahren würde. Und es ist ja interessant zu wissen, dass zumindest aus der polnischen Regierung es in den vergangenen Tagen immer wieder die Hinweise an die Menschen im eigenen Land gegeben hat, dass selbst wenn man jetzt ein Veto einlegen würde, man genauso viel Geld im nächsten Jahr aus Brüssel bekommen würde wie in diesem Jahr. Das stimmt einfach nicht. Es würde also einen Nothaushalt geben. Das heißt, bestimmte Programme, die langfristig festgelegt sind, würden auf dem Niveau dieses Jahres fortgesetzt werden. andere Programme, die einen jährlichen neuen Programmbeschluss brauchen, die würden dann überhaupt nicht funktionieren, die würden nicht stattfinden. Insofern käme weniger Geld in Polen und Ungarn an. Und das ist klar, dass damit dann Ungarn tatsächlich, wie im Ungarn und Polen tatsächlich, wie im Europaparlament vermutet wird, gegen die Interessen der eigenen Menschen mit diesem Beschluss fungiert hätten.
Sie deuten es an, was heißt es denn finanziell für Polen und Ungarn, wenn es jetzt keinen Wiederaufbaufonds gibt? Ich meine, beide Länder sind ja auch von der Pandemie betroffen.
Naja, also sie würden erstmal die Gelder, einen wesentlichen Teil der Gelder aus dem mittelfristigen Haushalt verlieren. Die machen zusammen schon 4 bis 5 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts dieser beiden Länder aus. Und beide Länder sollen zudem auch noch rund 30 Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds erhalten. Und da stellen sich viele hier in Brüssel die Frage, wie lange halten diese Länder das wohl durch? Und deswegen wird ja als Strategie ausgegeben, wir dürfen uns jetzt nicht unter Druck setzen lassen, wir dürfen dieser Erpressung nicht nachgeben, sondern wir müssen einfach abwarten, bis die Regierungen in Budapest und Warschau merken, dass ihnen das Geld knapp wird und dann werden sie sich schon bewegen.
Das heißt, in Brüssel herrscht die Meinung vor, dass Ungarn und Polen sich das eigentlich finanziell nicht leisten können?
Ja, genau das. Und diese Meinung herrscht insbesondere im Europaparlament vor. Wir hatten ja heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk zu Gast, auch im Interview, Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europaparlaments, und die hat genau diese Meinung vertreten. Also zunächst einmal stillhalten, abwarten bei den Gesprächen, weil früher oder später Polen und Ungarn unbedingt einknicken müssen, weil sie so sehr abhängig sind von den europäischen Geldern.
Vor dem Hintergrund der Blockade wird immer wieder darüber nachgedacht, laut, dass man den Wiederaufbaufonds auch ohne Polen und Ungarn auf die Spur bringen könnte, ihn organisieren könnte, ohne die beiden Länder. Halten Sie das für realistisch?
Da gibt es in der Tat so eine Idee, dass man den Wiederaufbaufonds so aufstellen könnte wie den Euro-Rettungsschirm ESM, nämlich als Verabredung zwischen den Ländern, unabhängig von den EU-Institutionen. Und dann könnte man gewissermaßen diesen Wiederaufbaufonds mit einer Koalition der Willigen aufstellen, der dann Polen und Ungarn nicht angehören würden. Das würde natürlich den beiden Ländern signalisieren, dass sie wirklich marginalisiert sind in dieser Europäischen Union, dass sie am Rande stehen und dass man Italien, Spanien, Griechenland, Portugal, diesen Ländern, die so dringend angewiesen sind nach der Corona-Wirtschaftskrise auf diese Hilfsgelder aus Brüssel, um ihre Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen, dass man denen helfen kann, auch ohne die Zustimmung Polens und Ungarns. Aber es gibt nun Experten, die darauf hinweisen, dass dieser Weg mit großen Schwierigkeiten gepflastert wäre. Das würde beispielsweise bedeuten, dass jede einzelne Auszahlung aus diesem Wiederaufbaufonds vom Bundestag genehmigt werden müsste, so wie auch die Auszahlungen des ESM vom Bundestag in jedem Einzelfall genehmigt werden müssen. Das wäre kaum praktikabel, dieser Weg. Aber gleichwohl ist das eine Richtung, in die hier im Europaparlament von einigen Mitgliedern gedacht wird.
Polen und Ungarn blockieren die EU-Haushaltsverhandlungen. Mögliche Wege aus dieser politischen Krise habe ich mit Peter Kapern besprochen, unserem EU-Korrespondenten. Vielen Dank. Das Waffenstillstandsabkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien hat eines erreicht. Der Krieg, den beide Länder in den letzten Wochen um Bergkarabach geführt haben, der ist vorerst zu Ende. Aber die Vereinbarung hat auch zu neuen Problemen und Spannungen geführt, vor allem in Armenien. Jeden Tag kommen dort neue Flüchtlinge an, denn die Gebiete, die diese Menschen bisher bewohnt haben, gehen jetzt an Aserbaidschan. Und auch Regierungschef Nikol Paschinyan steht unter großem Druck. Aufgebrachte Bürger stürmten vor ein paar Tagen Parlament und Regierungssitz. Ein Mordanschlag auf den Politiker wurde angeblich verhindert. Auch gestern kam es wieder zu Protesten. Neuwahlen sind im Gespräch. Das Land steckt in einer tiefen politischen Krise. Thomas Franke berichtet.
Irina Safarian ist zornig. Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan habe stets betont, dass nichts, was mit Bergkarabach zu tun habe, ohne die Bewohner von Bergkarabach entschieden werde.
Ich weiß nicht, wann wir erfahren, wie es passieren konnte, dass er das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hat, ohne uns zu fragen. Was er getan hat, ist Verrat.
Seit Tagen reißt der Strom der Menschen, die aus der Region um Bergkarabach ins Mutterland Armenien flüchten, nicht ab. Irina Safarian ist 28 Jahre alt und leitet die patriotische Organisation Frauen aus Arzach. Arzach ist die armenische Bezeichnung für Karabach. Sie floh bereits Anfang Oktober nach Erivan, wie die meisten Frauen aus dem Kriegsgebiet. Am Wochenende fuhr sie noch einmal zurück, um ihre Sachen zu holen.
Die Fahrt war sehr mühsam. Es gibt jetzt sehr viele Staus. Und seelisch war es auch schwer. Man kann es nicht mit dem Verstand fassen, was dort jetzt passiert. Fast auf der ganzen Strecke brannten Häuser. Die Leute nehmen das Nötigste mit und setzen ihre Häuser in Brand, damit dort keine Aserbaidschaner einziehen können.
Gemäß dem von armenischer und aserbaidschanischer Seite unterzeichneten Waffenstillstandsabkommen müssen die Armenier große Teile der seit 1994 von ihnen als sogenannte Pufferzone besetzten Gebiete um Karabach herum räumen. Auch ein Teil des eigentlichen Karabach geht an Aserbaidschan. Ein Schock, denn bisher schlossen die meisten Armenier eine Räumung komplett aus. Und die Menschen in Karabach haben immer betont, dass sie bis zum Letzten kämpfen werden. Ein schwacher Trost für sie. Die Hauptstadt von Karabach, Stepanakert, bleibt bei den Armeniern. Manche der Geflohenen kehren dahin zurück oder holen ihre wichtigsten Dinge, wie Irina Safarian.
Ich habe Häuser gesehen, in denen Licht brannte. In meiner Wohnung gab es aber weder Strom noch Gas. Ich konnte mir nicht mal schnell einen Tee kochen.
Safarian fuhr, obwohl sie Covid-19 hat. Sie habe sich bei ihrer Mutter angesteckt, erzählt sie. Die habe nur knapp überlebt. Irina sagt, dass etwa die Hälfte der Flüchtlinge aus Karabach infiziert sei, ebenso viele Soldaten. Zuverlässige Zahlen gibt es nicht. Das Bewusstsein für die Gefahr der Pandemie sei gering, sagt Boris Navazardian vom Yerevan Press Club. Die Organisation setzt sich für professionelle Berichterstattung in Armenien ein. Ihr Chef, Navazardian, ist ein nüchterner Beobachter der armenischen Politik. Er meint, die Regierung Armeniens sei angesichts der vielen Probleme wie gelähmt. Man hat den Eindruck, dass die Regierung nichts oder nur sehr wenig tut. Sie führt keinerlei öffentlichen Dialog mit der Gesellschaft und auch in den Medien erfährt man nur sehr wenig von konkreten Handlungen der Regierung. Über informelle Kanäle versprechen sie, irgendwelche Roadmaps vorzuschlagen. Unterdessen werden die Forderungen nach einem Rücktritt von Regierungschef Nikol Paschinjan immer lauter. Der Außenminister ging bereits am Montag. Die Opposition protestiert lautstark. Navazardian vom Press Club sieht diese Entwicklung mit Sorge. Die Gesellschaft ist gespalten. Es gibt auch viele Menschen, die weder die Regierung noch die Opposition unterstützen. Sie meinen, dass wir uns, egal wie der Machtkampf ausgeht, darauf konzentrieren müssen, konkrete Probleme zu lösen. Wir haben viele Flüchtlinge und es kommen viele Kämpfer von der Front zurück. Das sind zusätzliche Faktoren, die für Instabilität und Spannungen sorgen können. Bisher waren die Armenier für ihre Geschlossenheit in Bezug auf Karabach bekannt. Über eigene Fehler im Umgang mit Aserbaidschan wurde ebenso wenig diskutiert wie über eine mögliche Niederlage. Dementsprechend groß war die Gewissheit zu gewinnen und dementsprechend groß ist die Enttäuschung nach der Niederlage. Irina Safarian.
Wir sind alle wie blutleer und moralisch niedergeschlagen.
Einblicke aus Armenien nach dem vorläufigen Ende des Karabachkrieges. Thomas Franke berichtete. China steht international heftig in der Kritik wegen der Repressionen gegen die Uiguren im Land. Eine Frau, die das miterlebt hat, erzählt ihre Geschichte gleich in Tag für Tag nach den Nachrichten. Damit geht auch Europa heute an diesem Dienstag zu Ende. Ich bin Frederik Rother, sage vielen Dank für Ihr Interesse bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.